Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich heute Morgen noch einmal euch auf diese Weise dienen kann. Gerne wäre ich bei euch gewesen und hätte ja von der Kanzel aus gepredigt, aber die Situation lässt es momentan noch nicht zu und ich bin dankbar, dass die Ältesten mich ermuntert haben, auf diese Weise heute zu euch zu reden. Ich sitze an meinem Schreibtisch, bet und denke an euch und wünsche euch Gottes Segen und hoffe, dass wir Gemeinschaft haben, wenn wir gemeinsam jetzt in Gottes Wort schauen können. Unsere Predigt heute Morgen steht unter den Leitworten aus Josua 23 und 24. Es sind die beiden letzten Kapitel aus dem Buch Josua und wie das ganze Buch Josua, so sind auch die letzten beiden Kapitel ein sehr ausdrucksstarkes Bild für unser Leben. Es hat uns viel zu sagen und zeigt uns Wahrheiten, die nicht nur für das Volk Israel vor einigen tausend Jahren galt, sondern für uns heute. Kennst du solche Situationen? Du hast etwas erreicht? Du hast etwas bekommen, du freust dich daran und du merkst im nächsten Moment, boah, das ist gar nicht so sicher, dass ich das habe. Es wird mir strittig gemacht und wenn ich nicht dranbleibe, dann ist es wieder weg. Du bist zum Beispiel in deiner Klasse oder in deinem Sportverein der schnellste Läufer und du merkst, wenn ich nicht weiter trainiere, wenn ich nicht weiter dranbleibe, ist es morgen ein anderer. In deiner Arbeitsstelle bist du vielleicht der Spezialist für ein spezielles Gebiet. Du kennst dich vielleicht am besten mit Computerprogrammen aus, die ihr benutzt. Und wenn du nicht dranbleibst, dich weiter fortbildest, nicht darum ringst, das Wissen, diese Spezialisierung zu halten, ist es morgen ein anderer. Du bist vielleicht der Held in deiner Clique. Alle bewundern dich, bestaunen dich, lachen über deinen Charme, über deinen Witz. Und wie schnell ist deine Position in Frage gestellt und ein anderer ringt dir deine Position ab. Aber auch im geistlichen Leben kennen wir solche Situationen. Du hast endlich etwas unter die Füße bekommen. Du hast endlich mit einer üblen Sünde gebrochen. Mit einer Eigenschaft, von der du wusstest, das ist keine Eigenschaft Jesu Christi. Endlich geschafft. Und im nächsten Moment stellst du fest, wie du wieder fällst. Du hast vielleicht endlich deinen Platz in der Gemeinde gefunden, deine Aufgabe, dort, wo du den Eindruck hast, hier kann ich mich entfalten. Das ist eine Aufgabe, die ich gerne mache. Und Gott schenkt Umstände, Gott schenkt Menschen, Gott schenkt vielleicht Situationen in deinem Leben, die dich von diesem Platz wegnehmen. Und dein Gefühl der Ruhe, der Sicherheit, etwas endlich gefunden zu haben, ist schon wieder hin. Vielleicht erlebst du gerade eine Phase, wo du ganz intensiv Gemeinschaft mit deinem Herrn Jesus hast. Du hast das Gefühl, völlig vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Du spürst ihn reden. Du hast eine unglaubliche Freude, eine Ruhe, einen Frieden im Herzen. Und im nächsten Moment merkst du, wie vielleicht nur eine Äußerung eines deiner Geschwister dir diese Ruhe raubt, diesen Frieden nimmt. In deinem Herzen steigen ungute Gedanken auf. Und das, was du erreicht zu glauben hattest, ist schon wieder weg. Aus diesem Grund, und weil Israel genau dasselbe erlebt hat bei der Landeinnahme, habe ich die Predigt überschrieben, dranbleiben. Aber ich glaube, Man könnte es noch anders sagen, viel drastischer. Und deshalb möchte ich einen anderen Titel wählen. Jemand hat mal gesagt, hast du Land, dann hast du Krieg. Das mag euch vielleicht schockieren, aber es ist wahr. Hast du Land, hast du etwas, dann musst du darum kämpfen, es zu halten. Und der Krieg beginnt. Das erleben nicht nur wir Menschen so. Gott hat das bereits erlebt, als er die Welt geschaffen hatte und sagen konnte, es ist sehr gut, hat sich bereits jemand aufgemacht, um ihm sein Land, seine Menschen, seine Schöpfung streitig zu machen. Und seit den ersten Blättern der Bibel, seit den ersten Tagen dieser Erde, zieht sich dieser Kampf durch. Und er wird erst enden, wenn der Herr Jesus diesen endgültigen Sieg völlig besiegelt, indem dass die Welt weggetan wird, dieser Widersacher weggetan wird, dieses Stöhnen und Seufzen der Schöpfung aufhört und wir in der Ruhe sind, die er für uns bereitet hat, an einem Ort, wo er uns nicht widerstrittig gemacht werden kann. Paulus schreibt einmal an die Epheser im Kapitel 6, Vers 12, einen markanten Vers, den ich gerne vorlesen möchte. Epheser 6, Vers 12, da heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist eine Wahrheit, die wir nie vergessen sollten. Denn in dem Moment, wo wir vergessen, dass wir in einem Kampf stehen, sind wir dabei zu unterliegen. Unser Text heute Morgen wird uns drei Hilfen zeigen, wie wir das, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, wie wir das, was wir mit seiner Hilfe erreicht haben, nicht wieder verlieren. Machen wir uns zunächst ein wenig Gedanken über den Zusammenhang, in dem die letzten beiden Kapitel des Josua-Briefes oder Buches stehen. In Kapitel 13 berichtet die Bibel, dass das Land weitestgehend eingenommen war, aber dass es immer noch ein paar kleine, zerstreute Gebiete gab, Städte, einzelne Dörfer, die noch nicht eingenommen waren. Und Gott wendet sich selbst an Israel und sagt in Vers 6, Kapitel 13, ich selbst werde sie vor den Söhnen Israels vertreiben. Nur verlose das Land für Israel als Erbteil, wie ich dir befohlen habe. Und nun verteile dieses Land als Erbteil unter die 9 Stämme und den halben Stamm Manasse. Also Israel hatte in dem Land große Siege mit Gottes Hilfe erreicht. Es waren die großen Feinde auf Seite getan, vernichtet, nicht mehr vorhanden. Aber so einzelne kleine Gebiete, so einzelne kleine Feinde waren noch da. Und Gott sagt nicht, die müssen jetzt erst ganz weg, bevor ich euch in das Land führen kann und mein Segen ihr so richtig erleben könnt. Nein, ihr dürft jetzt schon in diesem Land wohnen. Ihr dürft diese Verheißungen, die ich euch gegeben habe, dass jeder unter seinem Weinstock sitzt und die Früchte des Landes genießt, das dürft ihr jetzt schon haben. Und ich werde weiter euch helfen und daran arbeiten, dass diese kleinen Feinde auch noch auf Seite kommen und ihr das ganze Land habt. Wenn man jetzt in dieses Kapitel 23 und 24 schaut, dann gibt Josua nochmal Hinweise oder Warnungen und Anweisungen, wie das Land wirklich bleibend als Geschenk für Israel erhalten bleibt. Er gibt ihnen drei Tipps. Ich lese den Text jetzt nicht vorneweg, gesamt, sondern ich werde immer wieder einzelne Verse mit euch lesen und wir werden gemeinsam überlegen, was da steht. Das erste, den ersten Tipp, den Josua für die Kinder Israel hat, den finden wir in Josua 23, Vers 3. Da sagt Josua: Und ihr habt doch alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch gekämpft hat. Josua sagt: Achte auf die Geschichte. Das ist der erste Rat, den er für Menschen hat, die etwas erreicht haben mit Gottes Hilfe. Er sagt: Achte auf die Geschichte. Und er stellt Israel vor Augen und sagt: Überlegt doch oder haltet im Gedächtnis, wer es ist, der euch in dieses Land gebracht hat und wie er verfahren ist mit euren großen Feinden, wie er sie auf Seite geräumt hat. Das ist die erste und ich glaube auch eine der wichtigsten Voraussetzungen, wenn du und ich siegreich leben wollen. Wir müssen Gott kennen. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Josua greift diesen Gedanken immer wieder in diesen beiden letzten Kapiteln auf. Selbst ganz am Ende in Josua 24, Vers 31 heißt es: Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Gottes Werk kennen, sich immer wieder daran erinnern, was er getan hat, das ist etwas Wichtiges. Gott hat für uns gekämpft, heißt es in Vers 3. In Kapitel 24, Vers 17, da heißt es: Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen, unter allen Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und dann wird deutlich, dass das nicht Selbstzweck ist, sich immer wieder zu erinnern, sondern dass das unser Tun motiviert. Da heißt es: Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Sich an die Geschichte zu erinnern, die Gott mit uns gegangen ist, die Siege, die er in unserem Leben erreicht hat, sind Motivation für unser Handeln in der Zukunft. Und wenn wir uns noch einmal an den Vers 31 in Vers Kapitel 24 erinnern, dann wird uns deutlich, dass wenn man Gottes Werk kennt, dass obendrein Bewahrung ist, weil die, die das Werk Gottes kannten, die dienten dem Herrn alle Tage. Das Wort Gottes kennen, das, was er getan hat, in der Geschichte, aber auch in deinem Leben ganz konkret, ist Voraussetzung für siegreiches Leben. Um was ging eigentlich der Kampf, den Gott in der Vergangenheit des Volkes Israel gekämpft hat und in deinem und meinem Leben kämpft? Was sind das für Siege, die er errungen hat? Wir haben eben gelesen von Ägypten. Er hat Ägypten geschlagen, einen Riesenfeind, den Israel nicht besiegen konnte. Und Gott hat Israel herausgeführt aus der Knechtschaft. Ein Bild, vielleicht für deine und meine Errettung. Auch du und ich waren Sklaven eines Herrn, der uns übel behandelt hat. Wir waren Sklaven des Teufels, Knechte der Sünde und sind herausgeführt worden durch einen wunderbaren Sieg unseres Gottes, den er in seinem Sohn auf Golgatha errungen hat. Dann wurde zum Beispiel Jericho geschlagen. Ein Bild vielleicht für Dinge, die groß in unserem Leben sind, die wir nicht überwinden konnten. Bindungen, irgendwelche Hindernisse auf unserem Weg mit unserem Herrn. Er nimmt sie weg. Charakterschwächen, die er besiegt. Dinge, wo wir sagen, das schaffen wir nicht. Er schafft es. Weitere Städte wurden eingenommen, die vielleicht Bilder sind für große Nöte, für immer wieder Niederlagen, die wir selber nicht überwinden können. Er kämpft. Er hat Dinge in unserem Leben getan, die du und ich nicht schaffen. Ich denke, das ist das, was Israel bisher erlebt hat. Große Städte, große Feinde wurden überwunden und sie dürfen endlich in dem Land sein. Und vielleicht hast auch du in deinem Leben schon große Siege mit Gott errungen. Gott hat in deinem Leben Dinge beiseite geräumt, die du und ich nicht schaffen konnten. Und endlich kommen wir zur Ruhe und zum Frieden und haben ein Stück weit das Land, was Gott für uns bereitet hat, eingenommen. Aber es gibt noch so kleine Feinde, die überall noch so in unserem Leben verstreut sind, genau wie bei Israel. Und Josua richtet im Kapitel 23 in den kommenden Versen jetzt den Blick nach vorne und zeigt, wie man die auch besiegt, wie man dafür sorgt, dass diese kleinen Feinde einem das Land nicht wieder strittig machen. Ich lese Josua 23 ab Vers 4. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durch Los als Erbteil zugeteilt, nach euren Stämmen, vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Soweit einmal. Ich finde es so schön, dass Gott nicht sagt, bei den großen Dingen eures Lebens habe ich euch geholfen. Jericho, Ai und diese großen Flächen, ich habe sie bereinigt für euch. Aber um den Kleinkram, um die kleinen Nöte, da müsst ihr euch jetzt bemühen. Ihr seid ja ein starkes Volk, das wird schon klappen. Nein, Vers 4 und 5 reden davon. Gott will auch die kleinen Nationen, die noch so unter dem Volk Gottes wohnen, beseitigen. Ich finde das schön. Ich bin mit meinen kleinen Lieblingssünden, mit meinen Eigenschaften, die einfach nicht zu dem Herrn Jesus passen, mit meinen Schwächen, mit dem, was vielleicht kaum jemand merkt, weil es so gering ist, nicht allein. In Vers 5 heißt es, und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und vor euch vertreiben und ihr werdet das Land in Besitz nehmen. Gott kämpft für mich. Gott hilft mir. Gott lässt mich nicht allein mit meinen Schwächen. Heiligung ist nicht etwas, wo du und ich aus eigener Kraft strampeln müssen, sondern etwas, wo unser Herr sich vor uns niederkniet, die Schürze umlegt und uns die Füße wäscht. Er nimmt den Schmutz weg. Er nimmt die Sünden weg, diese Schwächen und dieses Kleine, was wir vielleicht gar nicht immer so wahrnehmen. Was ist unsere Aufgabe? Ich denke, der Text zeigt uns das wunderbar weiter. Ich werde die nächsten Verse lesen, ab Vers 6. Da heißt es: So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen, ihr sollt nicht bei ihnen schwören, ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Ihr aber, niemand hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. Die Verse 6 bis 10 könnte man so zusammenfassen: Habe keine Toleranz, null Toleranz gegenüber kleinen Sünden, gegenüber kleinen Feinden. Wenn wir wandern gehen, dann kommt es schon mal vor, dass man einen Stein im Schuh hat. Ist der Stein ein bisschen größer, vielleicht so einen halben Zentimeter, Zentimeter? Oh, dann hält man schnell an und räumt ihn raus. Aber so kleine Steine, größere Sandkörner, die toleriert man manchmal, weil den Lauffluss zu unterbrechen, es ist doch nur ein kleiner Stein. Und oft stellt man, bevor man die Wanderung zu Ende gemacht hat, fest: Ich habe mich wundgelaufen, ich kann nicht mehr. Der kleine Stein hat mich zu Fall gebracht. Null Toleranz gegenüber kleinen Dingen. Sich nicht mit ihnen verschwägern, nicht in ihnen aufgehen, sondern ganz genau befolgen, was Gott gesagt hat. Und Gott hat gesagt: Sünde ist Sünde. Sie muss weg, weil sonst kommt die Katastrophe. Der Hias Schröder, der Evangelist, hat einmal in seinem Vortrag gesagt: Risiko, Malhäufigkeit führt immer zur Katastrophe. Er hatte das damals bezogen auf seine Extremklettereien. Aber ich denke, es passt zu unserem geistlichen Leben. Das Risiko, die Sünde in der Nähe zu haben, mal der Häufigkeit, wie wir ihr begegnen, führt zur Katastrophe. Wenn Israel das toleriert hat, dass Feinde Gottes im Land wohnten, hat ihnen das immer Not bereitet. Wenn du und ich Schwächen, Sünden, Dinge, die Gott nicht ehren, in unserem Leben tolerieren, wird das immer zu Nöten führen. Die Bibel hat ein wunderbares Rezept. Ich möchte zwei Verse vorlesen aus den Timotheusbriefen. Wie gehen wir mit Feinden um? Wie gehen wir mit Sünden um? Sünden, die uns unser Land, was Gott uns gibt, wegnehmen will. Kapitel 6, vielleicht ab Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Davor zählt Paulus noch weitere Sünden auf, die uns immer wieder begegnen können. Und er sagt: Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Fliehe, lauf vor der Sünde weg. Ähnliches finden wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 22. Kann man sich gut merken, lauter Zwon. Da heißt es, die jugendlichen Lüste aber fliehe, laufe ich. Weil je öfter du ihnen begegnest und das Risiko liebst, wird es zur Katastrophe kommen. Jakobus 4, Vers 7 sagt etwas anderes. Jakobus 4, Vers 7, da geht es nicht um die Sünde, sondern geht es um den Teufel. Und da heißt es, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Interessant, ne? Der Sünde sollen wir weglaufen, aber dem Teufel widerstehen. Und dann wird er weglaufen. In welcher Gefahr stehen Menschen, die große Siege mit Gott erlebt haben? Sie stehen in der Gefahr, dass sie die kleinen Feinde unterschätzen. Josua hatte damals die Botschaft für Israel, verschwäger dich nicht, lass dich nicht auf sie ein, geh nicht in sie auf, toleriere sie nicht. Kuschel nicht mit der Sünde. Dulde sie nicht. Und für uns gilt die gleiche Warnung. Lauf weg und widersteh dem Teufel. Dann wird er weglaufen. Ich finde das genial. Gottes Wort ist so aktuell, dass es uns eine Geschichte erzählt, die tausende Jahre her ist. Und sie passt genau in meine und deine Situation. Josua hat noch einen letzten Hinweis für uns. Er sagt, achte auf dein Herz. Wir lesen Josua, Kapitel 23. Vers 11. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Achtet darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Hier steht nicht, liebt Gott, wenn es über dich kommt. Im Englischen kennt man doch diesen Begriff falling in love. Man ist da so hereingestolpert. Man ist in die Liebe hineingefallen. Nein, Josua sagt, achtet darauf. Hier geht es nicht um Gefühl, sondern hier geht es um Trachten. Hier geht es darum, um Liebe zu Gott zu streben. Ihn zu lieben, ihn zu ehren. Wie macht man das? Wie funktioniert das? Das Kapitel 24, ich will das nur noch kurz streifen, hat dazu wunderbare Anweisungen. Das Kapitel 24 ist das Kapitel, wo Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Israel so vorstellt als Lebensweg. Und ich denke, da wird deutlich, was es heißt, Gott zu lieben. Oder wie der Vers 8 bereits gesagt hat in Kapitel 23, Gott anzuhangen. Kapitel 24 in Vers 14 sagt Josua, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Gott fürchten und ihm dienen. Wörter, die wir nicht mögen. Gott fürchten heißt, Gott richtig einschätzen. Ihr merkt, da schließt sich der Kreis. Wenn man die Geschichte kennt und weiß, was Gott getan hat, wer er ist, was er kann, was er fordert, wie er bewahrt, wie er durchträgt, wie er Siege erringt, dann schätzt man ihn richtig ein. Dann hat man Respekt vor ihm. Dann weiß man, dass man ihm aber auch nahen darf, wie ein Kind dem Vater. Furcht bedeutet nicht hier Angst haben, sondern Furcht heißt, Gott zu respektieren, Gott richtig einzuschätzen, Gott kennen, hängt mit Gott fürchten zusammen. Das zweite war, Gott dienen. Ich denke, wir haben bei Dienen oft so einen Beigeschmack von Sklaventum und denken vielleicht manchmal an unsere ungerechten Arbeitgeber. Wir haben es mit dem besten Herrn zu tun. Einen Herrn, wo sich viele Sklaven nachsehnen, sie würden ihm dienen und nicht dem schlechten Herrn. Er ist der Beste und deshalb ist ihm dienen ein Genuss. Es hat nichts damit zu tun, auszubrennen, über die Kräfte zu leben, sich in Haxen auszureißen für ihn. Nein, ihm dienen heißt, für ihn zu leben, für ihn da zu sein. Ich glaube, Dienst für unseren Herrn hat nicht immer mit Tun zu tun, sondern ganz viel mit Sein. Ich bin für ihn da. Ich lebe für ihn. Ich habe in ihm die Bestimmung meines Seins gefunden. Das Nächste, was zum Lieben gehört, heißt sich zu entscheiden. Liebe ist immer eine Entscheidung, ob wir das in der Beziehung zu unseren Partnern sehen oder auch in der Beziehung zu Gott. Josua stellt das Volk Israel vor diese Entscheidung und er sagt in Vers 15, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, deren eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Entscheide dich, wem willst du leben? Natürlich, für Israel war klar, wir wollen Gott dienen. Josua hält sie einen kurzen Moment zurück und sagt, das könnt ihr nicht, Moment, das geht nicht. Überlegt nochmal ganz genau, entweder oder. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, dann hat es erst dann Bedeutung oder ist es dann wahr, wenn ich sie mich exklusiv für sie entscheide. Ich entscheide mich für eine Frau aus 3 oder 4 Milliarden Frauen, die es gibt. Ich entscheide mich gleichzeitig gegen alle anderen Frauen. Alle anderen Frauen sind für mich passé. Und Josua sagt genau das Gleiche in Bezug auf Gott. Wenn du Gott leben willst, wenn er dein Gott sein soll, wenn er dein Dienstherr sein soll, wenn du nicht mehr unter dem Pharao leben möchtest, im Bild gesprochen, dann ist es wichtig, dass er der Einzige ist, der Gott, der dich erlöst. Niemand sonst. Nun sagst du, wir haben sonst keine Götter. Oh ja, ich glaube, eines der größten Götter, die es gibt und die für uns am gefährlichsten sind, den greift der Herr Jesus auf und er sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Dem Geld dienen und Gott dienen funktioniert nicht. Entscheide dich, wem willst du dienen? Vielleicht ist für dich alles klar und auch für mich. Und wir sagen, wir wollen Gott dienen. Josua bleibt dann nicht stehen und sagt prima, sondern er fordert zur Konsequenz auf. Vers 23. So tut nun die fremden Götter weg, die unter euch sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Was meint Josua damit? Ich denke, er kann zweierlei Dinge meinen. Er kann zum einen meinen, im Land sind noch Feinde und die haben Götter und die Gefahr ist, dass ihr ihnen dient. Tut die weg. Tut die Feinde aus eurem Leben weg, aus eurem Lebensbereich, aus dem Land, in dem ihr wohnen wollt. Trennt euch von ihnen. Es kann aber auch heißen, dass du und ich und damals Israel vielleicht noch so Götter im Hausrat versteckt haben, die man mitgebracht hat aus Ägypten, die man mitgebracht hat aus seinem alten Leben. Dinge, auf die man sich verlassen möchte. Dinge, die einem noch so ein bisschen Sicherheit geben. Dinge, die an sich vielleicht nicht schlecht sind, aber die Gott, die Stellung, der Einzige in unserem Leben zu sein, rauben. Ich will gar nicht aufzählen, was das alles sein kann. Ich denke, das müsst ihr selber, jeder für sich tun. Aber wenn du Gott dienen willst, dann ist das nicht eine Sache, die du einfach tun kannst, sondern die erfordert, dass du alle anderen Götter beseitigst. Dann wirst du siegreich sein. Dann wirst du erleben, du kannst in dem Land leben, was Gott dir geschenkt hat. Ich finde es wunderbar, wie plastisch, wie genial Gottes Wort ist und uns erklärt, wie uns genau diese Situation, die wir in der Einleitung vor uns gestellt haben, nämlich dass Dinge uns verloren gehen, die wir meinen erreicht zu haben, wie man das vermeiden kann. Josua hat drei Hilfen für das Volk und ich glaube, Gottes Wort hat uns diese Hilfen heute Morgen auch für uns gegeben in unsere Situation. Schau auf die Geschichte, die Gott mit dir gegangen ist. Lern Gott kennen. Und ihn achten, ihn fürchten. Er kämpft für uns. Er hat schon viel für uns gekämpft und er will weiter für uns kämpfen. Das Zweite ist, freunde dich nicht mit den Feinden, die noch im Land sind, an. Beseitige sie. Verschwäger dich nicht mit ihnen. Toleriere sie nicht, sondern tu sie beiseite. Und als Drittes, achte auf deine Beziehung zu Gott. Achte auf dein Herz. Entscheide dich für Gott und leb konsequent. Er allein und sonst niemand. Und du wirst in dem Land leben, was er bereitet hat. Amen.